Heute beim Retro-Rückblick.
Doom für Videotext.
Gran Turismo, der Film.
Und Quantenoperationen auf dem C64.
Retro-Rückblick, der Nachrichtenrückblick fürs Retro-Computing. Mit Dennis Paula und Markus Holler.
Hallo und herzlich willkommen zum Retro-Rückblick.
Servus zusammen.
Wir haben wieder eine kurze Pause eingelegt. Irgendwie Aufnahmetermine zu finden, nicht immer ganz einfach. Und dann ist man im Urlaub oder krank oder wie auch immer. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da.
Oder Sommer.
Oder es ist Sommer. Egal, ob man schwitzt oder friert. Ja. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Um es mit alten Bekannten zu sagen. Oder so ähnlich.
So ähnlich.
Alte Bekannte. Ich habe in den letzten Wochen mich ein bisschen mit einem alten Bekannten beschäftigt. Und zwar, ich bin ja eigentlich ein Homecomputer-Mensch.
Ach, nein.
Falls das noch nicht aufgefallen ist. Das heißt, ich habe damals ich hatte keinen Gameboy, ich hatte keinen Super Nintendo, Mega Drive, ich hatte noch nicht mal ein Atari VCS. Also, dass du mit dem Hagen hast, glaube ich, auf dem VCS gespielt.
Ja, das war bei Hagens.
Hagens VCS, ja.
Hagens VCS.
Ich habe mir erst Mitte der 90er, als er schon nicht mehr hergestellt wurde, dann VCS gekauft. Aber ich habe mir, einmal habe ich mir tatsächlich eine neue Konsole gekauft. Das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her, nämlich die PlayStation 3, als die rausgekommen ist. Und habe sie dann rein als Blu-ray-Player verwendet.
Wo sie ja eigentlich eine ganz gute Figur machen soll, ne?
Zumal, weil sie auch günstiger war als damals ein Blu-ray-Player.
Mhm.
Ich glaube, ich habe mir noch zwei Spiele gekauft und gespielt. Das war Wipeout und Sega Rally und Guitar Hero. Guitar Hero fand ich cool.
Ah.
Aber das war es dann eigentlich so. Und jetzt habe ich mir gedacht, denken wir an die erste, Xbox-Werbung. Life is short. Play more. Ich versuche schon die ganze Zeit, mehr Computer zu spielen und es gelingt mir einfach nicht, Markus.
Verdammt, wie kann das sein, Dennis?
Ja, das Problem ist, also wenn ihr da seid, du oder der Hagen oder andere, dann spielen wir ja zusammen. Da habe ich ja eine gute Chance.
Ach so, das zählt dann gar nicht mit auf deinen Live-Counter, was Spielzeit angeht.
Nee, schon.
Aber das ist ja Arbeit.
Nee, also da freue ich mich ja, dass wir dann auch eine Chance, dass ich dann auch mal dazu komme. Aber ich würde halt gerne mehr Computerspiel spielen und ich komme nicht so dazu. Und ich habe es immer mal probiert, aber wenn ich am PC sitze, habe ich so viel Ablenkung, dass ich irgendwie... Dann könnte man ja noch hier noch dran, Browserfenster und hier und da. Und dann schaffe ich es nicht so, mich richtig aufs Spielen einzulassen.
Du musst die ganzen Apps einfach mal zumachen. Oder du brauchst einen abgesicherten Modus, der sowas gar nicht erst zulässt.
Ja, und da dachte ich mir, nehme ich doch mal die PS3. Das sind ja halbwegs moderne Spiele, die da drauf sind. Ich meine, bis vor 5 Jahren sind da auch noch neue Spiele erschienen. Und da fehlt mir auch eine ganze Generation quasi an Videospielen, wo ich kaum was gespielt habe.
Das klingt nach einem Aber.
Aber. Nein, nicht Aber. Habe ich gedacht, dann bauen wir jetzt doch mal die PS3 mal richtig auf. Ich habe sie ja jetzt hier im Nachbarstudio auch aufgebaut. Und jetzt müssen wir da mal ein bisschen was nachholen.
Oh, Guitar Hero Battle.
Guitar Hero Battle zum Beispiel. Nee, ich habe mir überlegt, ich möchte mir einfach mal jedes PlayStation 3 Spiel anschauen. In Reihenfolge des Erscheinens. Und ich habe jetzt angefangen mit dem allerersten. Resistance, Fall of Man. Die sind ja durchnummeriert praktischerweise. Mhm. Hat die laufende Nummer 00001.
Okay.
Ja. Und das erste Mal, dass ich ein Shooter mit dem Controller spiele. Also ich habe ja durchaus schon so Sachen gespielt wie Doom oder Half-Life oder auch Metro 2033 und mit Maus und so.
Stelle ich mir tatsächlich sehr viel anders vor als mit Maus und WASD-Steuerung, weil ich kriege das bei meiner Tochter mit. Wir spielen manchmal Minecraft auf der Switch.
Mhm.
Und das ist schon eine Herausforderung, mit dem Controller dann irgendwie Blöcke auch zielgerichtet bauen und abreißen. Und
ja, das ist ungewohnt. Das Zielen ist so das Problem.
Mhm.
Ich hatte, als ich das probiert habe, erstmal bin ich ja rein in den ersten Level. Und wie geht das eigentlich mit der Steuerung? Tot. Und dann, das Zielen ist so, es gab von Viva la Dirt League, die machen ja so Sketches, so Gaming,
großartig.
Rollenspiel,
ich liebe Sketches. Sie. Total toll, ja.
Sehr großartig, wenn ihr ein bisschen Spaß habt, so an so Computerspiel, Fantasy, irgendwie Sketchen, unbedingt Viva la Dirt League anschauen. Und da gibt's ein Video, wo in dem, wie heißt das, World of Azerim? Nee, wie heißt das? Also jedenfalls dieses Multiplayer-Online-Rollenspiel, was nicht World of Warcraft ist, was die da spielen, wo dann Crossplay aktiviert wird. Ah. Und dann kommt der mächtige Konsolenspieler und sagt, ich schieß dich gleich platt mit dem Bogen. Überall geht der Pfeil hin und er schafft es nicht zu zielen und wird von dem PC-Spieler einfach abgestochen.
Ja.
So kam ich mir vor. Also, Ihr könnt uns ja gerne mal Feedback geben. Ist es einfach, bin ich jetzt einfach nur zu dämlich oder ist es wirklich so, dass Controller schwerer ist? Also muss ich nur üben oder ist es einfach.
Also Analogstick hin oder her, aber mir ist halt. Ich kenne genau dieses Phänomen. Ich bin immer übers Ziel hinausgeschossen oder ich bin knapp kurz davor und muss da noch ein bisschen Gas geben und bin ich schon wieder drüber.
Das ist so, wir sind halt Digital-Joysticks gewählt. Ja. Da gibt es nur ganz links, hart links und hart rechts.
Ja.
Da ist so, wir sind halt da nicht so gefühlvoll.
Nee, wahrscheinlich.
Das habe ich jetzt angegangen. Beim ersten Spiel bin ich. Wir können ja mal in weiteren Folgen...
Wie viele gibt es so ungefähr?
So etwas über 2000. Also wir können ja mal gucken bei der nächsten Folge, ob ich dann immer noch beim ersten bin oder ob ich schon weitergekommen bin.
Ja, wenn du jedes Spiel mal so eine Woche spielen möchtest, um auch mal einen Blick reinzukriegen.
Da ist mir schon so...
Ja, bis du in Rente gehst.
Also 2000 Spiele, 2000 durch 50... Wochen sind 40 Jahre.
Boah, 40 Jahre hast du nicht mehr bis zur Rente. Verdammt.
Also, es könnte klappen, dass ich in meinem Leben mir noch jedes PS3-Spiel mal anschaue und eine Woche spiele.
Dann gibt es aber keinen Urlaub, mein Lieber.
Ich habe ja nur 50 Wochen genommen statt 52. Dann kann ich noch zweimal in Urlaub fahren.
Okay.
Ja, also mal gucken, wie das so läuft. Ja, ansonsten, ich habe ja gehört, du warst im Kino.
Ich war im Kino, ja.
Ja, und hast du einen Film gesehen, den ich mir auch angesehen habe?
Ja.
Welcher war das?
Und zwar... Welcher ist das? Und ich muss sagen...
Indiana Jones,
ich
natürlich.
Ich fand ihn großartig. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt und der neue Indie, der im Kino war, macht den Kristallschädel wieder wett.
Genau,
Indiana Jones. Es ist ein großes Sorry... Komm zurück in meine Arme, ich hab dich doch lieb und lass uns wieder versöhnen.
Ja,
ich fand ihn gut.
Indiana Jones und das Rad des Schicksals.
Richtig.
So, aber ganz kurz erklären, worum es geht.
Lass mal kurz zusammenfassen. Nazis spielen wieder eine Rolle und eine mysteriöse Mechanik von Aristoteles?
Ich glaube, es war Aristoteles.
Aristoteles. Mit dem es möglich ist, zu berechnen, wann Zeitrisse wo entstehen und in welche Zeit sie führen und Nazis.
Ja, und das Interessante, die erste halbe Stunde des Spiels, er ist so 2,5 Stunden lang, glaube ich.
Ja.
Die erste halbe Stunde spielt 1944.
Mit dem jungen Indiana Jones, also mit dem halbwegs jungen Indiana Jones.
Und das haben die richtig gut gemacht.
Ja.
Also die haben extra dafür... Eine Engine, eine KI gebaut, wo man das Alter eines Schauspielers vorwärts und rückwärts drehen kann. Und das funktioniert dann besonders gut, wenn du Referenzvideomaterial hast.
Und das liegt ja vor.
Und von dem jungen Harrison Ford gibt es hier eine Menge Referenzmaterial. Und das haben die da, wo der Peter Cushing, der bei Rogue One, der... Dings, den sie da digital nachgebaut haben. Wie heißt der denn, der Charakter?
Der.
Also der, ihr wisst schon,
der
auf dem Todesstern.
Der General Dings, da Feldmarschall.
Also wo das noch ein bisschen Uncanny Valley, das war, da hat man gesehen, irgendwas stimmt nicht.
Ja, auch mit Leia sah das ein bisschen künstlich aus.
Ja, und das, es fällt nicht auf.
Nein, tut es nicht.
Es ist wirklich richtig cool.
Auf der anderen Seite habe ich auch gelesen, sie haben irgendwie 100 CGI-Artists damit beschäftigt, Harrison Ford jünger zu machen in dem Film.
Ja, also die haben da richtig, die haben das echt ernst gemeint. Und das war allein schon eine sehr coole Sequenz.
Absolut.
Und dann halt der abgehalfterte Indiana Jones zu seiner Rente, spielt dann im Jahr 69, glaube ich. Ich glaube, es war 1969.
Mhm. Möglich.
Und da merkt man, obwohl Harrison Ford ja inzwischen 80 ist, ist er immer noch relativ fit. Gut, er hat sich verletzt bei dem Dreh und deswegen mussten sie Drehpause machen. Aber auch die späteren Sequenzen sehr, sehr cool gemacht. Und es ist so ein bisschen so Schnitzeljagd.
Also meinst du die Story vom Film? Schnitzeljagd? Ja, weil das Rad der Begierde immer wieder mal den Besitzer wechselt.
Ja, beziehungsweise du hast... Also es hat mich sehr an Indiana Jones and the Fate of Atlantis erinnert. Weil sie fliegen irgendwo hin und dann müssen sie da... was Rätsel lösen und was finden und dort finden sie einen Hinweis auf die nächste Location, wo sie dann hinfliegen und da wieder Rätsel lösen. Also es ist so ein bisschen Indiana Jones und der letzte Kreuzzug meets Indiana Jones and the Fate of Atlantis und das als neuen Film.
Ja, ich glaube, das trifft so ungefähr.
Ja, also sehr empfehlenswert. Wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch unbedingt an.
Ja, Empfehlung auch von mir.
Ja, und wer sagt, mit Indiana Jones kann ich nichts anfangen, für den haben wir vielleicht noch einen anderen Filmtipp.
Kommt demnächst, also je nachdem, wann wir hier auf Sendung gehen, Mitte August kommt der in die Kinos und zwar auch wieder eine Umsetzung zu einem Computerspiel.
Hm. Oder Videospiel.
Videospiel, stimmt. Das war ja ist auf der PlayStation rausgekommen und zwar ein Autorennspiel, was ich mir jetzt so ohne weiteres nicht wirklich als spannende Filmumsetzung hätte vorstellen können, aber es könnte vielleicht doch ganz interessant werden von der Story her. Und zwar geht es um Gran Turismo, seinerzeit ein sehr erfolgreiches Autorennspiel mit, ich glaube, über 70 Millionen verkaufte Exemplare, als Sony das erste Mal auf die Idee gekommen ist, daraus könnte man vielleicht einen Film machen. Hm. Das war 2013 und zwar ein Film, der im Prinzip auf einer wahren Begebenheit beruht.
Ich muss gerade gucken, ich habe hier Gran Turismo 5, das ist von 2010. Genau, da muss da gerade Gran Turismo 6 rausgekommen sein. Ja, eine wahre Begebenheit?
Ja, und zwar ging es darum, es gab von Sony in Kooperation mit Nissan einen Wettbewerb, nennt sich GT Academy. Da ging es tatsächlich darum, virtuelle Autorennen, also eben Gran Turismo-Rennen gegeneinander anzutreten und den Sieger zu ermitteln und zu küren. Mhm. Und haben über 90.000 wie sagt man denn? Sind ja keine Spieler, sind ja Sportster,
E-Sportler
haben da teilgenommen. Und tatsächlich, der Gewinner hatte dann die Möglichkeit, hinter einem richtigen Lenkrad mal zu einem richtigen Rennen zugelassen zu werden. Ne? Der Gewinner, der sich seinerzeit durchgesetzt hat, das war der Jan Mardenborough. Jan Mardenborough. Hat seinerzeit gewonnen, hat sich gegen 90.000 Mitbewerber durchgesetzt und durfte dann als Titelprämie quasi am 24-Stunden-Rennen von Dubai teilnehmen und hat da einen beachtlichen dritten Platz belegt. Jetzt stell ich mir die Frage, wie krass ist das bitte, wenn du die ganze Zeit gewohnt bist mit deinem mit der PlayStation und dem Controller zu spielen. Als Gamer kann man ja durchaus auch mal ein bisschen Couch-Potato sein. Und plötzlich heißt es, herzlichen Glückwunsch, du hast dich als Bester hervorgehoben, du darfst jetzt mal in eine richtige Rennmaschine und darfst dich mal so einem Anpressdruck von ich weiß nicht wie viel G aussetzen. Ja, ab das, ins Cockpit, gib
das,
Gas.
Das wird ja in dem Film thematisiert.
Das wird in dem Film thematisiert, genau wie wird dieser Sportler, dieser E-Sportler jetzt plötzlich fit gemacht für ein Cockpit, fit gemacht für ein richtiges Rennen. Das ist, also ich denke darum, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, er ist noch nicht angelaufen, er kommt am 10. August in Deutschland raus, 11. August ist dann US-Start. Aber das wird somit das Thema sein. Wie bereite ich diesen
So eine Renner, Couch-Potato Renner vor?
Genau. Wobei, also Couch-Potato wird es nicht treffen, weil dieser Jan Mardenborough, ich hoffe, ich spreche es halbwegs in Ordnung aus.
Mardenborough.
Der hat in frühen Jahren tatsächlich auch Kartrennen gemacht.
Mhm. Also er war etwas vorbelastet.
Ein bisschen vorbelastet. Aber da war er noch relativ jung, 8 bis 11, hat er Kartrennen gemacht. Und dann hat die Haus- und Hof-Kartbahn hat geschlossen und die finanziellen Mittel haben nicht ausgereicht. Naja, und dann hat er sich halt hinter die Konsole zurückgezogen und dann lange nichts mehr gemacht. Eben auf Konsolen E-Sport fokussiert. Und dann kam die Gelegenheit, an diesem Award, an der GT Academy teilzunehmen. Das war 2011. Und dann plötzlich gesagt zu bekommen, herzlichen Glückwunsch, du bist der beste virtuelle Rennfahrer. Wir wollen dich mal auf einer richtigen Piste sehen. Ja, und das hat er dann, nachdem er dieses Dubai-Rennen mit einem Treppenplatz belegt hat, ist er tatsächlich auch eingestiegen und hat einige Rennen, unter anderem auch in der Formel 3, danke schön. Das war's mitgemacht und das finde ich schon echt beeindruckend.
Ja, der Vorteil ist ja, die Strecken, das sind ja originale Strecken, die da nachgebildet sind in den Spielen. Und die sind inzwischen so detailliert, dass du da echt trainieren kannst.
Ja, damit, du musst die Strecke, also das war ja der Knack- und Angelpunkt, der hat die Strecken so gut gekannt, dass er sie dann tatsächlich auch quasi blind fahren konnte. Naja, wobei, also ich weiß nicht, wie einfach das eben war für einen E-Sportler dann plötzlich hinter einem vibrierenden, beschleunigenden Fahrzeuglenkrad zu sitzen. Ne?
Er ist ja kein Selbstläufer, aber es hilft natürlich, wenn du die Strecke kennst.
Sicher. Ja?
Also es haben auch, glaube ich, andere Rennfahrer tatsächlich auch mit so Spielen geübt, weil die halt die Streckenverläufe
die Strecke
so
realistisch sind. Ja, das, ja. Das kann schon gut sein.
Ja.
Ja, also Film kommt Mitte August, ist eine Sony Pictures und PlayStation Productions Kooperation, wobei die gehören ja eh irgendwie zusammen. Regie hat geführt der Neil Blomkamp und lass mal kurz überlegen, Orlando Bloom ist in einer der Hauptrollen, das weiß ich noch.
Spielt ein Funktionär, glaube ich, ein Motorsport-Funktionär.
Mhm. Ja, also da lassen wir uns mal überraschen. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht reingehen sollte. Also könnte schon spannend werden.
Mal gucken, vielleicht gehen wir ins Kino, dann berichten wir dann, wie wir den Film fanden.
Ja, weil es geht halt nicht nur ums Rennen, sondern auch um das Ganze drumherum und wie bereiten wir einen jungen Mann darauf vor, Rennen zu fahren.
Ja.
Richtig knallharte Action zu machen.
Ja, dann am 10. August im Kino.
10. August im Kino?
Ja, dann ist natürlich die Frage, wann kommt er im Streaming und wann kommt er im Fernsehen? Ja, viele, ich hatte mir ja vorgenommen mal, also Maren und ich hatten uns vorgenommen, einmal im Monat ins Kino zu gehen. Das haben wir uns vorgenommen Anfang 2020. Dann waren wir zweimal im Kino. Und dann war da irgendwas, warum das irgendwie da nicht mehr so ging. Aber jetzt, wir haben immerhin jetzt im Juli schon jetzt zwei Filme geschafft. Also Indy 5 und Oppenheimer haben wir jetzt geguckt.
Oh, nicht den Barbie-Film.
Wir haben nicht den Barbenheimer gemacht. Also gibt es ja auch so Back-to-Back, dass du Barbie und Oppenheimer zusammen...
Ja, ich weiß gar nicht, warum sich die Filme jetzt gerade so betteln und wird immer verglichen. Barbie versus Oppenheimer.
Fasziniert, ja.
Warum?
Ja, und aber wenn du halt nicht ins Kino gehen kannst, dann musst du halt Filme dann im Fernsehen gucken.
Die Möglichkeit gibt es ja, durchaus. Ja.
Aber du kannst ja im Fernsehen kannst du nicht nur Filme gucken, du kannst auch Spiele spielen. Also so
auf Pong.
So mehr sowas wie Doom. So oft, also auf so einem ich habe ja noch so einen schönen alten Röhrenfernseher, ja. Da kann man jetzt auch Doom spielen. Und ja, zwar nicht, indem man dann so einen PC irgendwie anschließt, sondern so auf dem Fernseher mit Videotext, mit der Fernbedienung.
Ist nicht wahr. Wir hatten doch letztens Doom auf dem C64. Das ja, kann jetzt, ich ja noch nachvollziehen, aber auf Videotext?
Ja, jetzt, wir müssen ja immer noch, muss ja weiter eskalieren, ja? Also, das ist ja, gucken wir dann.
Das kommt als nächstes.
Also, ich glaube, du kannst auch Doom auf dem Thermomix spielen und so, aber das, jetzt erstmal Doom für Videotext. Erstmal für die Junggeborenen erklären, was eigentlich Videotext.
Oh ja.
Erinnerst du dich noch, Markus?
Ich habe immer nur das Wetter abgerufen über Videotext.
Ja, also Videotext ist ein Textdienst, der auf das Fernsehprogramm aufgeschaltet ist quasi. Mhm. Also jeder Fernsehsender hat auch seinen eigenen Videotext, also nicht jeder, aber viele. Hatte es zumindest früher und es gibt es auch, glaube ich, heute noch. Da gibt es Texttafeln, die man sich anzeigen lassen kann.
Mhm, musst du mal eine Seite aufrufen und kannst du die durchlesen.
Ja. Genau, gibt es seit 1974, da ist Videotext gestartet. Ich erinnere mich noch, als meine Eltern Anfang der 80er einen neuen Fernseher gekauft haben, war die Entscheidung, sie konnten entweder den Fernseher mit Videotext nehmen oder mit Stereoton. Und dann haben sie sich für Stereoton entschieden. Da konnte man dann auch Zweikanalton machen, so mit Original.
Deutsch links und Englisch rechts.
Genau.
Super.
Ja, deswegen habe ich Videotext erst etwas später kennengelernt. Und habe ich eine Zeit lang auch intensiv benutzt, als wir noch nicht so Internet hatten, als es World Wide Web noch nicht gab, konntest du über Videotext dir aktuelle News anzeigen lassen. Also wir haben gesagt, Sport-News gibt es auf Tafel 386, dann tippt man 386 ein als Adresse quasi und dann findest du dort die Sportneuigkeiten. Oder Amiganews.de hat auch, glaube ich, mal eine Zeit lang eine Seite im Videotext gehabt.
Oh, wie cool ist das denn?
Ja, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber ich meine, das wäre es gewesen. Also News und auf Tafel, was gab es auf Tafel 150?
Das weiß ich nicht mehr.
Untertitel. Es gab, heute schaltest du ja einfach Subtitles an bei DVD oder auch beim Streaming. Und im Fernsehen gibt es über Videotext Tafel 150, werden dann unten als Text die Dialoge eingeblendet. Genau,
ich erinnere mich noch dran, dass du Videotext und Fernsehbild vermischen konntest. Mhm. Also nicht nur einen schwarzen Bildschirm mit dem Text drauf, sondern auch sagen konntest, ich möchte das übereinander blenden.
Ja, und genau das war diese Tafel 150.
Klingt sinnvoll, ja. Mhm.
Ja, oder auch Programminfos, also TV-Guide.
Genau.
Wenn man jetzt keine Fernsehzeitschrift hatte, weil mal im Internet gucken, das ging halt nicht.
Da gab es das Programm quasi umsonst zwischen den Abtastzeilen vom Fernseher.
Genau, also Austastlücke ist hier das Stichwort. Ah, ja. Wie ist dieser Text übertragen worden? Weil wir sehen ja ein Fernsehbild, aber es gibt beim Fernseher Bereiche vom Bild, die man nicht sehen kann. Mhm. Und zwar ist es ja immer so, du hast diese Röhre und dann ist drumherum ein Rahmen. Und dann ist immer so, dass du einen Teil des Bildes nicht sehen kannst. Mhm. Und so ganz, ganz oben im Bild hat man mit so ein paar Zeilen, ich weiß nicht, ob es zwei oder mehr waren, wurden so weiße Punkte übertragen, schwarze und weiße Punkte. Und darüber ist dieser Videotext gespeist worden. Ja, es war auch nicht so, dass man da irgendwie Random Access hatte, also auf was direkt zugreifen konnte, sondern da wurden einfach die Seiten nach und nach gesendet. Mhm. Und wenn man eine Seite haben wollte, da hat man die Nummer eingetippt, gewartet, bis die Seite vorbeikam und dann hatte sie angezeigt.
Genau. Das hat manchmal etwas gedauert.
Ja, irgendwann sind die Fernsehsender dazu übergegangen, dass sie nicht alles in Reihenfolge gesendet haben, sondern häufige Seiten öfter zwischendurch und so, damit man die häufigen Seiten schneller aufrufen kann. Genau, also das wird über so einen speziellen Datenkodierung oben im Fernsehbild hat man dann diese Texte übertragen. Und darüber war es möglich, oder ist es auch immer noch möglich, 25 Zeilen Text darzustellen mit je 40 Zeichen.
Okay. Ja.
Und gab auch so Grafikzeichen, dass man so irgendwie kleine Grafiken malen konnte.
Also
und
25
so.
Zeilen, 40 Zeichen. So langsam kristallisiert sich für mich raus, wie du auf dem Videotext Doom spielen möchtest.
Ja, es gab dann auch beim, man konnte auch, glaube ich, kleine Spielchen spielen. Und da musste man irgendwo anrufen und konnte dann darüber im Videotext spielen. Ich weiß nicht mehr. Ich meinte, ich hätte mal sowas wie Tetris oder Breakout auf irgendeine Art und Weise, dass man es da spielen kann. Aber jetzt gibt's Doom auf Videotext. Und ihr habt schon gesagt, man kann es auch mit der TV-Fernbedienung spielen. Also ich habe hier auf der Fernbedienung so ein Steuerkreuz und damit kann man sich dann bewegen und mit der Enter-Taste feuern und so.
Ich werde mich nie wieder beschweren, dass die Controller von so einer Playstation oder von so einer Switch irgendwie ungenau und labberig sind, wenn du sagst, du spielst Doom mit einer TV-Fernbedienung.
Ja, also ich habe es jetzt nicht gemacht, aber es hat jemand das entwickelt, diese Software. Gibt es auch Video, Link dazu natürlich in der Sendungsbeschreibung. Den Code gibt es in GitHub, kann man sich runterladen und selber kompilieren.
Aber das muss ja dann total interaktiv sein.
Naja, der Trick ist, also das ist das normale Doom. Das läuft, ist auf Linux entwickelt mit SDL. Und das Programm stellt nicht nur ganz normal das Doom auf dem Bildschirm dar, sondern erzeugt dort auch Teletextpakete. Also das funktioniert so, dass... Sind das 8x8 Pixel? Ich weiß gar nicht so genau. Also diese eine Character guckt da, welche Pixel sind da? Und macht dann mit dem Algorithmus, überlegt er, heißt das jetzt, dass ich an der Stelle schwarz oder weiß mache? So, und dann rendert er das Ganze in Teletextpakete. Die werden per TCP verschickt übers Netzwerk. Und dann brauchst du einen Empfängerrechner, Raspberry Pi nimmt man dann in der Regel, der auf diesem TCP-Port lauscht. Und dann daraus dieses Teletext rendert.
Okay,
also diese
okay.
Punkte. Mhm. Und dann schließt du an den Raspberry Pi den Fernseher an.
Mhm.
Und dann wird halt nicht über das Fernsehbild, das wäre ja zu einfach, das dargestellt, sondern über diesen Teletext oben in der Austastlücke.
Das heißt, du könntest im Prinzip in der vorderen Ebene Doom spielen, in der hinteren Ebene die Schwarzwaldklinik gucken.
Genau. Und dann kannst du dann quasi Doom auf der Schwarzwaldklinik dann spielen. Und genau, das heißt, dann schließt du den Fernseher an und Spaß haben.
Okay, aber es gibt jetzt keinen TV-Kanal, der Doom in seinem Videotext kodiert hat.
Nee, also das,
okay.
Das funktioniert. Du musst,
aber
du brauchst meine halt.
Meine Güte, wer kommt denn auf solche Ideen?
Weil wir es können. Ja, es ist natürlich ein bisschen geschummelt, weil du brauchst ja den Rechner. Und muss die Eingabe auf diesen Rechner bringen. Also ich habe jetzt, wie er das genau mit der Fernbedienung gemacht hat, habe ich jetzt auch noch nicht so verstanden. Aber in einem Video sieht man, wie er wirklich mit der Fernbedienung dann auch
Doom spielt. Das ist ja krass.
Ja.
Okay.
Also das ein Wahnsinn, wie so ein Spieleklassiker, wie man den spielen kann. Und jetzt war die Originalauflösung mit 320x200 schon nicht so riesig.
Ja, das jetzt wird sein Videotext dann
ein bisschen klötziger.
Nur noch Pixel.
Ja.
Pixel.
So.
Ja, Pixel-Look ist ja schwer angesagt, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das ist als natürlich.
Ja. Willst du Pixel-Look-Klamotten haben?
Ich habe so eine Pixel-Look-Spitzhacke schon mal.
Ja. Kannst du dir vorstellen, dass es Pixel-Look-Klamotten gibt?
Damit ich schließe ja hier nichts mehr aus,
damit
Markus,
Leute im totalen Minecraft-Look durch die Gegend laufen können.
Also damit auch die Kleidung zu der Spitzhacke oder dem
Schwert passt. Damit auch die Kleidung zu dem Schwert passt. Es gibt ein Designer-Label aus Spanien.
Mhm.
Das nennt sich, also Löwe, L-O-E-W-E. Ich weiß nicht, wie man das auf Spanisch ausspricht. Ich sage jetzt mal
Löwe.
Modemarke Löwe.
Vielleicht war es auch ein Wildschwein.
Die haben tatsächlich letztes Jahr, also 2022, zur Fashion Week in Paris eine neue Kollektion vorgestellt. Die nennt sich Pixel.
Mhm.
Und die beinhaltet Klamotten, die... Also es sind ganz normale Stoff, Klamotten, die im Pixel-Look bedruckt sind. Und also es ist total verwirrend, wenn man das auf einem Foto sieht, wenn da so das Model diese Pixel-Klamotten trägt, könnte man sich denken, Moment, das, ja okay, das Model haben sie, und dann haben sie was drüber gepastet, das so aussieht, als würde es aus Minecraft kommen oder einem anderen Pixel-Spiel. Aber nein, ich glaube, die Klamotten sehen wirklich so aus.
Ja, hast du dann auch so diesen Treppeneffekt?
Ja, total so? Treppeneffekt, so wie deine Axt. Ja? Du hast dann quasi so ein Ärmel mit groben Pixelstufen und eine einheitlich farbige oder eine in großen Flächen hartstufig abgegrenzte Farbe des Shards, damit es wie eben bei einer niedrig auflösenden Farbpalette zu keinen weichen Überläufen kommt, sondern hier ist halt jetzt der dunklere Weißton.
Also das D-Make einer Hose quasi.
Das D-Make, das Ganze allerdings aus Seidensatin, also nicht irgendwie.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Und dann zahlt man für so ein Designer-T-Shirt halt auch mal $590. Oder die Kombi aus T-Shirt und Hose kostet dann knapp $4,500. Und die komplette Kollektion im Pixel-Look liegt dann bei über $14,000. Aber dafür hast du Designer-Klamotten mit Retro-Scharen.
Also
im Sinne von
Pixel. Ja, also wenn ihr das bei YouTube guckt, dann könnt ihr uns ja über einen Super Thanks 1-2 Euro schicken. wenn das alle unsere Abonnenten machen und uns so 2 Euro per Super Thanks geben, dann kaufen wir auch
zumindest ein T-Shirt.
Dann können wir uns auch die komplette Collection leisten.
Ja, oder für jeden ein T-Shirt.
Oder für jeden ein
T-Shirt.
Dann gehen wir auch auf den Catwalk für euch.
Allerdings könnte man mit so viel Geld so viel Sinnvolles machen.
Ja, also könnte man schon, aber ich meine.
Aber ich finde das einfach cool. Also es ist eine witzige Idee und es sind richtige Klamotten, die man anziehen kann. Ganz im Gegensatz zu diesen. Also es gibt noch andere Modelabels, die das auf einer virtuellen Ebene adaptieren. Die bieten dann,
es so gibt mit dieses, NFTs oder so.
NFTs oder es gibt diese, diese Gaming-Plattform für Kids, die nennt sich da Roblox. Das ist so eine Art.
Ja, um Gottes Willen.
Ja. Aber also es ist so eine Social-Media-Avatar- kennenlernen, Minispiel-Plattform im Minecraft-Stil und Kids sind da ganz.
Ja, da werden Entwickler ausgebeutet und so.
Also ein gutes Thema. Schwierig. Aber es gibt Modemarken wie zum Beispiel Gucci, die bieten Designer-Klamotten für die virtuellen Avatare an. Für ein Schweinegeld. Also denke ich mir, dann habe ich doch lieber richtige Klamotten, weil für so ein paar digital virtuelle Designer-Klamotten $4,000 zahlen ist dann. Ich meine, kann man machen, muss man aber nicht.
Geben wir das Geld lieber für neue Spiele aus, dann hat man mehr davon und es ist günstiger.
Ja, du kannst deine PS3-Sammlung damit mal ein bisschen voranbringen.
Zum Beispiel. Oder wir holen uns das neue Spiel von Volker Wertig, den wir ja kennen von Die Siedler.
Oh ja.
Ein sehr großartiges Spiel, hatten wir euch beim letzten Mal als Hausaufgabe mitgegeben. Ich hoffe, ihr habt es alle gespielt. Und Volker Wertig war ja auch beim neuen Siedler-Teil beteiligt am Anfang. Und dann gab es irgendwie kreative Differenzen und dann ging das auseinander. Mhm. Wir hatten ja schon mal berichtet über das neue Spiel, an dem Volker Wertig gerade arbeitet, Pioneers of Pagonia, was doch sehr siedlerartig aussieht.
Vor allem sehr zurück, back to the roots geht.
Ja.
Mit Aufbau und Wusel und
der Wuselfaktor, ganz wichtig.
Ich liebe diese.
Ja, und da gibt es jetzt einen neuen Trailer mit Ingame-Grafik. Also vorher war das ja nur so ein Stimmungstrailer. Jetzt kriegen wir ein bisschen mehr Infos darüber, was wirklich in dem Spiel passiert. Und so ein paar Sachen zeichnen sich da ab. Also man sieht, es atmet auch, wenn wir jetzt mehr in Details gehen, wirklich diesen Siedler-Stil. Ein Beispiel habe ich mal hier. Im ersten Siedler, was ist so eines der ersten Häuschen, was du baust?
Den Holzfäller.
Holzfäller, genau. Und was
Steinmetz.
Brauchst du dazu?
Förster.
Den Förster, genau.
Ja, sonst sind die Bäume weg.
Ja, den Förster, den haben sie bei dem neuen Siedler erst weggestrichen und dann auf Beschwerden wieder eingebaut. Und jetzt ist das da ein Gebäude, was einfach passiv Holz produziert.
Oh.
So, und bei Piles of Pagonia ist es genau andersrum. Da gibt es den Förster, der pflanzt Bäume an. Und er kann auch verschiedene Arten von Bäumen anbauen. Unterschiedliche Nadelbäume, Holz von Nadelbäumen wird für andere Sachen gebraucht als für Holz von Laubbäumen.
Nein, das ist ja noch mehr. Wow, cool.
Und er braucht auch eine Ressource. Der braucht Wasser, um die angepflanzten Bäume zu gießen.
Mhm.
Ja, und also wir haben da richtig allein nur durch dieses Anpflanzen von Holz mehr Komplexität in die in diesen Produktionsketten und das als wirklich als Spielelement, wo man sich auch entscheiden muss, was baue ich jetzt für Bäume an. Und wenn du Bäume anbaust und dann wachsen die immer mehr und die werden auch nicht einfach nur so plupp sind sie da, sondern werden noch immer größer. Und dann können auch Wälder entstehen. Und in Wäldern gibt es dann
Tiere.
Zum Beispiel. Wildschweine, die gejagt werden können.
Keine Löwen.
Keine Löwen. Okay. Wildschweine, also es gibt Tiere, die gejagt werden können. Oder in manchen Wäldern wachsen dann auch Pilze und so. Und du kannst dann die Wälder als Nahrungsquelle verwenden. Und wenn du alles abgeholzt hast, gibt es halt auch keine Tiere mehr, dann ist halt weg.
Oh, ist das cool.
Ja, und die Nahrungsmittel, die du da zum Beispiel rausholen kannst, die werden dann können auf einem Marktplatz angeboten werden. Und dann, also brauchst du Marktstände. Und dann kommt die Köchin aus der Taverne und kauft an den Marktstand ein, bereitet die Sachen in der Taverne zu und dann können die Bewohner, die Arbeiter dann in der Taverne das Essen essen.
Cool.
Und
schön. Ich freue mich drauf.
Und es gibt ja verschiedene Arten von Nahrungsmitteln und diese Vielfalt ist auch wichtig. Ich meine, im alten Siedler konntest du im Zweifelsfall fischen, nur genügend großen See, alles angeln und dann bist du versorgt.
Ja, irgendwann ist der See aber leer. Im Siedler 1 ist der auch leer irgendwann.
Ja, wenn er halt groß genug. Also rein theoretisch könntest du damit eine Zeit lang kommen.
So.
Aber du brauchst für unterschiedliche Arten von Arbeitern unterschiedliche Arten von Nahrungsmitteln, die halt besonders gut sind, wo die dann besonders effizient werden. Das heißt, du musst auch da Vielfalt auf den Speisezettel bringen.
Also eine Menge Micromanagement eigentlich, aber davon lebt dann das Spiel.
Ja, also es gibt mehr Ressourcen, mehr Verwendungszwecke für die Ressourcen, mehr längere Produktionsketten. Also genau das Gegenteil von dem Ubisoft-Siedler.
Das ja mehr auf RTS geht, ja, mit Armeen ausheben und Gebiet erobern.
Ja, und dann hast du noch so ein bisschen Aufbaupart. Ja, Pioneers of Pagonia, apropos RTS, es gibt keine menschlichen Gegner. Du kannst gegen andere Völker nicht kämpfen, du kannst mit denen handeln, es ist ein reines Koop-Spiel. Gegner sind Monster auf der Karte. Seither gibt es Monster und
Drachen.
Die kannst du dann bekämpfen. Aber mit anderen Menschen oder mit anderen Spielern zusammen ist reines Handeln und Kooperieren.
Das ist ja auch ein cooler Ansatz.
Ja, also es ist jetzt wirklich, wenn du so in der Mitte bist, dann ist halt das neue Siedler nach links abgebogen und Pioneers of Pagonia hart nach rechts. Und ich bin sehr gespannt.
Weißt du was von der Wegfinderoutine? Muss man Wege bauen oder wuseln die ihre Wege selber zusammen?
Ich bin mir nicht sicher. Ich meinte, du musst Straßen bauen.
Okay.
Weil das war ja auch so ein zentrales Element. Bei Siedler 3 hat man das ja weggelassen dann mit den Straßen. Mhm. Und das kam ja auch nicht bei allen so super an.
Ja. Weil ein bestimmtes, eigentlich ein zentrales strategisches Element dadurch nicht mehr von Bedeutung war. Nämlich das Anlegen der Wegesysteme.
Ja, also die modernen Spiele gehen ja immer nach Vereinfachung und wie können wir es noch einfacher machen und so und wirklich die Reduktion, so ein bisschen die allerersten Spiele so auf dem Atari VCS oder so oder in der Arcade, das war ja wirklich eine Konzentration auf das wesentlichste Spielelement.
Ja.
Und da wurden die Spiele immer komplexer Und dann kam irgendwann der gegenwärtige Trend, alles einfacher, mehr casual, muss ganz schnell einen Zugang haben und so weiter, so ein bisschen Arcade-mäßig quasi.
Handbuch wird eh überbewertet.
Ja. Und das ist jetzt halt wirklich für die Leute, die Spaß daran haben, zu optimieren und hier noch was zu verbessern und so, und dass das alles ineinander greift. Also für Fans von Aufbauspielen kann das nur großartig werden. Ich hoffe ganz stark, dass das ein großartiges Spiel wird. Wir werden uns das sicher anschauen. Veröffentlichung ist geplant im vierten Quartal 2023.
Das ist dann wahrscheinlich noch in der Beta-Phase, also Public irgendwie, oder ist das schon final? Nee, ich glaube nicht.
Nee, im Moment gibt es nur Trailer. Mhm. Also wir gucken mal, also viertes Quartal angekündigt. Üblicherweise heißt es, es kommt dann irgendwann 2024, aber...
Lassen wir uns überraschen. Wo du gerade so schön gesagt hast, ganz am Anfang waren die Spiele ja noch so mit einem ganz basic Spielprinzip. Dazu brauchst du natürlich auch eine entsprechende Spielekonsole, ne? Atari 2600, VCS, super basic. Atari 800 XL, da gibt's auch was Neues zu berichten.
800XL.
800XL, ja, einmal ich, Ringding.
Ich habe natürlich auch ein 800XL hier.
Alles, was man...
Alles rein zufällig hier vorbereitet. Ja, auch das sehr schöne Schreibmaschinentastatur.
Ja, oh, die klingt aber auch richtig gut.
Ja, da merkt, das hat so ein bisschen, da ist so Resonanz irgendwie, da merkt man, da ist ordentlich Metall auch in dem Gehäuse.
Stimmt, es klingt. Ja. Da schwingt was mit. Ja, diese schöne Kiste ist nämlich neu aufgelegt worden.
Okay.
Nicht von Atari, sondern von Revive Machines.
Ja, immerhin, es gibt ja eine Firma, die Atari heißt. Die haben ja Atari VCS gemacht, aber es war ja nicht so der Erfolg. Aber jetzt Atari 800 XL, ja?
Ja, da heißt jetzt, also von Revive Machines heißt das Gerät dann RM 800 XL. Das ist ein polnischer Hersteller.
Mhm. Und der RM für Revive Machines.
Genau, ja. Für Revive Machines. Und das ist quasi eine Neukonstruktion. Dieses 800 XL sieht auch genauso aus, hat aber zeitgenössische Features.
Okay.
Also basiert auf RISC und FPGA, ist aber, soweit ich das gesehen habe, absolut kompatibel, 100% kompatibel zur Originalperipherie. Das heißt, du hast Joystick-Ports, 9 Pin, du hast den seriellen Port hinten dran als diese SIO-Schnittstelle.
Genau, für Diskettenlaufwerke zum Beispiel, die man da anschließen kann.
Die parallele Schnittstelle ist vorhanden. Du hast den klassischen Monitoranschluss, das heißt, du kannst auch den klassischen Atari-Monitor noch dran anschließen.
Also Drop-in-Replacement
quasi. Drop-in-Replacement. Aber darüber hinaus hast du einen HDMI-Ausgang. Du hast USB-Anschlüsse für Joysticks und Controller. Du hast einen USB-Port für Massenspeicher, für Speichermedien. Es ist also quasi ein Atari 800 XL von damals ins Heute kopiert. Und das finde ich ein sehr geiles Konzept.
Nee, da es ja mit FPGA ist, hast du auch keine Emulationsprobleme oder sowas, weil mit dem FPGA bildest du ja die originale Hardware ab. Also du konfigurierst die ja so, dass es sich wie die originale Hardware verhält.
Genau.
Und damit ist es quasi der alte Rechner. Man hätte ja auch Chips nehmen können, wenn man mal ein paar Millionen in die Hand genommen hätte. Aber dann ist es mit dem FPGA, ist es halt bezahlbar.
Der macht das doch wesentlich einfacher und genau bezahlbarer vor allem. Du bist auch flexibler, was den Einsatzzweck angeht. Also vielleicht kommt irgendwann nochmal ein anderer, vielleicht nochmal ein 2600 oder ein
1350 oder was es da noch für Modelle gab. Ja, und dann aber HDMI-Anschluss ist cool, weil du hast ja immer so das Problem, wie kriegst du heutzutage so einen Rechner noch angeschlossen?
Ja, also da hast du ja seinerzeit für den Amiga mal einen Adapter gebastelt, vom Amiga-Bild auf HDMI.
Genau, auch mit Raspberry Pi.
Ja.
Ja, da könnt ihr euch mal die Basteldecke anschauen. Bastelecke.
Basteldecke, auch toll.
Die Bastelecke anschauen. HDMI am Amiga 500. Genau. Ja. Aber das ist natürlich auch, ja, es hat so ein ganz klein bisschen Latenz, weil es auch in Software berechnet wird. Aber das läuft ja hier in Hardware dann tatsächlich.
Das dürfte nicht zu spüren sein. Ich habe jetzt natürlich noch kein Gerät da. Ist auch noch nicht draußen. der Hersteller sagt available soon, also coming soon. Konkret steht da noch nichts. Ganz wichtig, was ich vergessen habe, Cartridge Port ist natürlich auch dabei.
Das ist großartig. Also das heißt, ich kann alle meine alten Sachen spielen.
Alle deine alten Sachen spielen mit der neuen Kiste. Ich habe leider keinen Preis. Ich weiß noch nicht, wann sie rauskommt. Aber die Webseite existiert schon mal und es hat sich nicht so gelesen, als wäre das nur ein Hoax.
Ja, es ist ja wirklich machbar. Es ist ja nur, man muss es ja nur tun. Ich meine, es gibt ja mit dem Mister genügend oder mit anderen FPGA-Lösungen, die richtig gut sind. Und das wäre, im Prinzip ist das, was zu tun ist, halt das Gehäuse und die ganzen Ports da richtig einschleifen ins System.
Genau.
Ja, und aber Gehäuse das ist durchaus machbar.
Ist das also absolut Retro-Design, extremer Wiedererkennungswert, sage ich mal. Ja. Ich bin gespannt. Also da könnte ich vielleicht auch selber schwach werden.
Ja, gucken wir mal. Ich bin gespannt, was das kostet. Ja, der Mega 65 war ja bei, 666 Euro plus Steuern. War immer noch ein bisschen zu teuer. Aber mal gucken, was der kostet.
Ja, warten wir mal ab.
Made in Poland. So, jetzt haben wir über den einen 8-Bit-Klassiker gesprochen. Dann müssen wir natürlich auch über den anderen 8-Bit-Klassiker reden, den C64.
Keine Retro-Rückblick-Folge ohne den Brotkasten.
Genau. Ich habe hier auch wieder einen Brotkasten in der Hand. Also auch eine schöne Schreibmaschinentastatur.
Ja, schwingt aber nicht so mit.
Nicht ganz so viel Resonanz wie beim Atari 800 XL. Genau, also C64, da gibt es nämlich auch was Neues. Und zwar ein Quantencomputer-Simulator.
Moment, Quantencomputer sind doch der letzte Scheiß hier. Der
ja, also wir machen Quantencomputer. Der C64 ist so visionär, du kannst den auch als Quantencomputer benutzen. Also, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen.
Ja, bitte, erklär mal.
So, was ist denn eigentlich ein Quantencomputer? Also es geht um Quantentheorie, jetzt sind wir wieder bei Oppenheimer, den Film, ich gerade gesehen habe. Du hast in einem normalen digitalen Rechner, hast du Bits, Schaltzustände 0 oder 1. Ja, und aus diesen 0 und 1 setzt sich alles zusammen. Du kannst es dann gruppieren, 8 Bit sind ein Byte und so weiter, aber es basiert alles auf 0 und 1 als die zwei Zustände, die es geben kann.
On und off.
So, Quantencomputer hingegen, dort gibt es die sogenannten Qubits, also über Quantenzustände, wie das technisch genau funktioniert, bin ich raus, aber in Qubits, die können eben zwei Zustände gleichzeitig haben. Also ein Qubit kann eben sein 00, 01, 10 oder 11. Ja, so kannst da hast da quasi in einem Qubit 2 Bit.
Das klingt jetzt nicht so mega powerful, weil du jedes Qubit auch mit 2 Bit darstellen kannst.
Ja, der Punkt wird, wenn du mehr Qubits dazu nimmst, dann wächst das exponentiell. Ja, also du brauchst halt quasi auf konventionelle Weise immer mehr, um diese Du steigerst halt die Anzahl von möglichen Zuständen sehr viel langsamer, als wenn du, also wenn du alles mit 2 alles hoch 2 machst, dauert es halt länger, als wenn du es hoch 4 machst. Also, das ist jetzt die ganz unwissenschaftliche Erklärung. Auf jeden Fall, Quantencomputer sind wenn du eine größere Anzahl von Qubits hast, dann sind die richtig kraftvoll und können Sachen in Geschwindigkeiten berechnen, wo ein digitaler Rechner völlig chancenlos ist. Die Quantencomputer sind ja immer noch in der Entwicklung. Es gibt da Forschungen. Du kannst jetzt nicht in den Laden gehen und dir einfach einen Quantencomputer kaufen. Aber ich habe mich da im Jahr 2000 schon mal mit beschäftigt. Da hat sich schon einiges getan seitdem. Also das ist auch, damals war es noch reine Forschung. Inzwischen werden die tatsächlich angewendet, zum Beispiel für so Sachen wie Kryptographie, Simulationen für Physik- und Materialforschung, Optimierungsprobleme, sowas wie kürzester Wege-Algorithmus in der Logistik, also wie, wenn du verschiedene Sachen zustellen willst, wie ist denn die optimale Route? Das sind komplexe mathematische Probleme, die du mit Quantencomputern optimieren kannst. Oder auch Machine Learning und künstliche Intelligenz. Ja, und Trend geht ja Richtung künstliche Intelligenz. Wenn du
ist
das
mir
natürlich,
gar nicht aufgefallen.
Wenn du das natürlich mit der Rechenkraft von Quantencomputern verbindest, dann wird es richtig interessant.
Ja. Boah, krass.
Und also es klingt komplex, aber es ist so komplex ist es ja eigentlich gar nicht. Du hattest es schon ein bisschen anklingen lassen. Es gibt für diese Quantenberechnungen gibt's eigene Rechenoperationen, Quantengatteroperationen, die, also was hast du beim digitalen Rechner und oder nicht
x oder
x oder und
nicht und.
Nicht und sowas. Und bei Quantengatteroperationen, da gibt es Pauli X, Pauli Y, Pauli Z, Hadamard, CNOT, Swap. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Pauli
aber,
ist super.
Aber das sind so wohl die wichtigsten Quantengatteroperationen. So, und jetzt ist jemand hingegangen und hat gesagt, naja, am Ende sind das auch nur Rechenoperationen und hat einen 2-Qubit-Rechner, also 2 Qubits nachgebildet auf dem C64 mit 200 Zeilen Basic-Code und hat da diese wichtigsten Operationen nachgebildet.
Mein C64 ist ein Quantencomputer.
Genau, weil, wie gesagt, am Ende lässt sich das in relativ einfache Schritte zerlegen und diese Simulation zeigt dann die Veränderungen der Quantenzustände. Das Besondere ist halt nicht diese Berechnung an sich, sondern wie gut das halt skaliert, wenn du mehr Qubits dazu nimmst. Ja, also du kannst 2 Qubits kannst auf dem C64 noch berechnen. Je mehr du dazu nimmst, umso viel mehr Power brauchst du halt mit dem Digitalrechner, wo halt der Quantencomputer nur müde lächelt, ist halt der digitale Rechner schon am Schwitzen. Aber die Grundprinzipien sind jetzt nicht so kompliziert.
Ist übertragbar, ja.
Ja, also wie gesagt, 200 Zeilen Basic Code, die wichtigsten Quantenoperationen ja, das heißt, dass der das geschrieben hat, wollte so ein bisschen den Leuten quasi die Angst vor den Quantencomputern nehmen oder von dem, weil es am Ende doch Rechenoperationen sind, aber halt auf, ja, wenn wir wirklich in die große, wie heißt das, in Big Scale, wenn wir es im großen Maßstab machen, dann bietet allein durch diese immense Rechenpower Quantencomputer natürlich wahnsinnige Vorteile. Aber die Grundprinzipien, das beherrscht sogar ein C64.
Und wenn du genug C64 miteinander verschaltest, kriegst du auch einen großen Quantencomputer hin.
Ich arbeite dran.
Hm. Ist die Frage, wer zahlt die Stromrechnung?
So, mit dieser Frage lassen wir euch jetzt mal alleine. Könnt ihr mal drüber nachdenken, was da für Lösungen wären. Schreibt es in die Kommentare. Oder ob ihr euch demnächst auch ein Quantencomputer C64-Netzwerk zusammenbauen wollt. Ja, wieder viele spannende Themen heute dabei.
Durchaus.
Ja. Und wir sind schon ganz gespannt, was dann in der nächsten Folge für Themen gibt. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne unter feedback@virtualdimension.de oder kommt auf unseren Discord-Server unter
discord.virtualdimension.de.
Genau. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, ich hatte es ja so ein bisschen spaßig schon zwischendrin erwähnt, wenn ihr das auf YouTube schaut, uns gibt es ja als Podcast und auch auf YouTube, wobei bei YouTube gehen wir jetzt ja auch Podcasts anlegen. Also ich habe es jetzt auch auf YouTube als einen Podcast registriert.
Ach, das wird aber langsam kompliziert.
Was auch immer das irgendwie für einen Unterschied macht, weiß ich noch nicht so genau. Also auf YouTube könnt ihr, wenn euch das gefallen hat, mit dem Super Thanks Button und so 1-2 Euro in den Hut schmeißen. Und ansonsten
in den
Indiana Jones Hut schmeißen. Und ansonsten, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt, dann schaut gerne mal vorbei unter patreon.virtuallymenschen.de. Da könnt ihr uns mit einem kleinen Betrag Monat für Monat unterstützen. Für die Recherchen zu diesem Podcast. Wir können auf die Minecraft Collection sparen oder oder für was Sinnvolleres, was wir hier euch vorstellen können, vielleicht für den Atari 800 XL
oh ja,
Nachbau oder so, mal schauen.
Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über jedes Like, jeden Kommentar, jedes Abo. Alle Kommentare werden gelesen. Ob wir die Zeit haben, jedes einzelne zu beantworten, können wir an dieser Stelle noch nicht versprechen, aber es werden alle gelesen.
Es werden auf jeden Fall alle gelesen, genau. Ja, wir haben ja beim letzten Mal unseren Hörern Hausaufgaben aufgegeben.
Ja,
ja, ich hoffe,
eine neue Rubrik eingeführt.
Genau, die To-Play-Liste. Auf der To-Play-Liste letztes Mal haben wir drauf gemacht, Dungeon Master und
die Siedler.
Ja, und wir haben wieder jeder ein Spiel mitgebracht. Markus, was hast du denn für die To-Play-Liste für unsere Zuschauer und Zuhörer?
Ja, also weil mich dieser Kinofilm Indiana Jones, der fünfte Teil, so begeistert hat, empfehle ich dringend ein ganz hervorragendes Adventure, nämlich Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wer es noch nie gespielt hat, hat wirklich was verpasst. Und wer einen der mehreren Lösungswege angespielt hat, hat jetzt die Möglichkeit, den anderen oder die anderen in Angriff zu nehmen. Wir haben selbst auf unserem Kanal ein wunderschönes Longplay dazu gemacht mit Dennis und Hagen in Klamotte zum Wegschmeißen. bei dem wir alle drei Lösungswege waren, ne? Drei Lösungswege gezeigt haben.
Ja, unter youtube.virtuallymenschen.de könnt ihr das finden.
Also wer das Spiel nicht hat, keine Möglichkeit hat, ranzukommen, keine Zeit hat, das Spiel zu spielen, dem sei die Hausaufgabe aufgetan, das Longplay zu schauen.
Genau. Ansonsten ein sehr großartiges Spiel, hat mir viel Spaß gemacht, sehr schön inszeniert. Und ich hatte es ja gesagt, der neue Film Indiana Jones und das Rad des Schicksals atmet ein paar Stellen wirklich Fate of Atlantis Vibes. Ein paar Sequenzen könnten auch wirklich aus dem Spiel stammen.
Von der Art her und dem Puzzle verfolgen und der Schnitzeljagd, ja.
Ja, oder auch ein paar Szenen, ein paar Orte sind auch ähnlich. Ja, also,
ja.
Also auf jeden Fall schaut euch das an. Und da lege ich zum Thema Kinofilm noch eins drauf. Wir haben über Gran Turismo gesprochen, aber Gran Turismo für PlayStation, das ist ja, wir machen ja hier eigentlich mehr Homecomputer. Deswegen mein Go-To-Racer für den Amiga ist Lotus 3, The Ultimate Challenge.
Das Hammerspiel.
Das unbedingt mal anspielen mit Streckeneditor und kann zu zweit spielen. Habe ich auch ein Let's Play gemacht mit dem Jan. Könnt ihr euch auch auf unserem Kanal anschauen, falls ihr sagt, nee, da schaff ich ja, ich schaff die Hausaufgaben einfach nicht, ja.
Mein Hund hat sie gefressen.
Außerdem hat der Hund die Packung gefressen und dann kann die Disketten gefressen. Dann könnt ihr euch immer noch auch da das Let's Play auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Ja, und lasst mal hören in Kommentaren oder per Mail oder auf Discord, ob ihr denn jetzt die Spiele vom letzten Mal gespielt habt und wie euch das gefallen hat.
Absolut.
Ja, ansonsten auch wie immer jedes Feedback gerne an uns. Wir freuen uns über jeden Kommentar und Markus hat es schon gesagt.
Es wird alles gelesen.
Wir lesen alles. So. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht es gut.
Ad Astra.
Der Retro-Rückblick ist eine Produktion von Virtual Dimension. Weitere Informationen über uns findest du auf unserer Webseite unter www.virtualdimension.de. Für mehr Retro-Content schau doch mal in unseren YouTube-Kanal rein unter youtube.virtualdimension.de. Produktion aus dem Jahre 2023.